wenn alle sehr, sehr offen in jeder Situation darüber reden könnten und weniger Ressentiments hätten, das würde helfen, weil es auch demjenigen, der in so eine Situation kommt, hilft, wenn man offener darüber spricht. Das sehen wir eigentlich immer. So, also diese Scheu, die man hat, auch wenn man jemandem gegenübertritt, der vielleicht in einer akuten Situation ist, die sollte man ablegen.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge aus dem Bereich Fintech. Dabei geht es nicht um das, was sich die meisten vielleicht darunter vorstellen, sondern es steht für Funeral Tech. Und dazu bin ich nach Berlin gefahren und habe mich mit Björn Wolf vom Omnichannel-Bestatter MyMoria getroffen. Björn hat mich auf die Reise mitgenommen, wie es überhaupt zur Gründung gekommen ist und wie sie in einem extrem zersplitterten und von Familienunternehmen dominierten Markt wachsen und die Digitalisierung vorantreiben. Aber auch die Themen Tod und Trauer an sich haben wir beleuchtet. Wie ist unser Umgang damit? Was hat sich bereits geändert und was muss sich noch ändern in unserer Gesellschaft? Ein spannendes Gespräch, das zum Nachdenken anregt und ich euch wärmstens ans Herz lege. Viel Spaß damit.
Lieber Björn, herzlich willkommen zu Business Unplugged und danke auch für die Einladung zu euch ins Büro hier nach Berlin. Ich freue mich jetzt schon auf unser Gespräch.
Ja, danke, dass du gekommen bist. Das weiß ich sehr zu schätzen und ich freue mich mindestens genauso.
Sehr gut. Björn, du bist ja seit deinem Studium als Marketeer, kann man sagen, in unterschiedlichen Positionen, unter anderem bei HRS unterwegs gewesen. Und vor circa 10 Jahren hast du dann MyMoria gegründet, ein deutschlandweit aktives Bestattungsunternehmen, beziehungsweise wie ihr euch bezeichnet, ein digitaler Bestatter mit Omnichannel Model, eine Bezeichnung, die ich persönlich sehr spannend finde. Ja, und der wir uns aber auch gleich näher widmen werden. Jedoch zuerst würde ich gern mit dir die AB-Fragen durchgehen. Die AB-Fragen gehe ich mit allen meinen Gästen durch. Hat ein bisschen was mit dem Thema Digitalisierung zu tun und damit jeder Zuhörer, jede Zuhörerin dann auch deine Antworten für sich dann noch einordnen kann vielleicht. Du weißt, wie es funktioniert?
Nee.
Okay, ich erkläre es dir. Weil ihr ein Bestattungsunternehmen seid, sagst du Erdbestattung oder Seebestattung und du entscheidest dich für eines von den beiden.
Ja? Das kriege ich, glaube ich, hin.
Okay, top. Wir starten. Bildung online oder offline?
Online.
Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Automatisierte.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Letzteres, mehr Freiheiten.
Und vierte Frage, vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Wahrscheinlich zweiteres, weniger Daten. Punkt.
Last but not least, Webmeetings oder persönliche Treffen?
Beides darf ich nicht sagen, ne?
Nö, ich frage aber nachher, wieso du dich dann für das eine entschieden hast.
Ich würde sagen, persönliche Treffen.
Okay. Dann gehen wir ganz kurz durch. Bildung online, warum online?
Ich glaube, beides hat seinen Mehrwert. Der Datenschatz an Bildung, den man online bekommen kann, ist, glaube ich, so viel größer, als wenn man es auf das reine Offline reduzieren würde. Da, klar, da kannst du in irgendeine Elite-Uli sein, da kann damit nicht jeder hin. Wenn man das digitalisiert, dann hat man es, glaube ich, einfach für viel mehr Leute. Und ich glaube, Bildung ist was ganz, ganz Wichtiges, was jeder in der maximalen Fülle erhalten sollte.
Dann hast du dich für automatisierte Entscheidungsfindung entschieden?
Ja, ich glaube, es ist immer besser. Das wird einfach genauer und da gehen wahrscheinlich Gefühle raus und sieht man einfach so oft, dass es dann die richtigere Entscheidung ist, auch wenn es vielleicht am Anfang nicht so aussieht.
Und danach war es mehr Freiheiten für Unternehmen.
Ja, ich glaube, das brauchst. Also Unternehmer brauchen einfach Freiheiten, viele Sachen zu tun. Und je mehr man da, wie sagt man das denn, politisch korrekt, also je mehr unsere Politik da Einfluss nimmt und noch wieder verschiedene Hürden baut, desto weniger attraktiv ist es dann einfach für Unternehmer und desto mehr Geld wird abfließen, desto weniger wird investiert, desto weniger Fortschritt werden wir haben in einem Land.
Okay, und dann hast du auch gesagt, weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit.
Ja, das ist ein diffiziles Thema. Ich glaube, das ist sowas, also ich weiß nicht, wie das bei euch in Österreich ist, bei uns in Deutschland wird das ja wahnsinnig hoch und runter diskutiert. Wir haben die DSGVO und das ist immer so ein sehr sensibles Thema, wo Leute sehr darauf anspringen und auch die Allgemeinheit immer wahnsinnig hinterher ist, dass man die eigenen Daten ja nirgends eingibt. Und gleichzeitig schmeißt man dann aber alles in die sozialen Medien und hat keiner oder macht sich keine Gedanken darum. Und ich finde, da ist der Diskurs falsch.
Okay. Und dann hast du jetzt gesagt, persönliche Treffen.
Ja, ich glaube, also das sieht man ja an uns beiden jetzt gerade. Das ist natürlich schöner, wenn man jemandem gegenüber sitzt, wenn man ein Gesicht dazu hat, wenn man die Regungen sieht und vielleicht nicht nur das Gesicht, sondern den ganzen Körper sieht. Und man kommuniziert ja nicht nur mit der Stimme, sondern man kommuniziert ja mit jedem Teil seines Selbst. Und so sind persönliche Treffen man immer die kann, wenn man die machen kann, natürlich, glaube ich, die Wahl. Nichtsdestotrotz ist natürlich, ein Zoom-Call, ein Google Meet oder was auch immer, so ein virtuelles Treffen einfach so, so viel einfacher und wahrscheinlich in der Mehrzahl der Themen der richtigere Weg, weil es einfach schneller geht und man etwas bewegen kann, aber wann immer man es kann, ist es natürlich schöner, sich privat zu treffen. Speziell im persönlichen Bereich, da würde ich es dann immer bevorzugen.
Es ist ganz spannend, ich habe heute eine Podcast-Folge gehört, wo es genau darum geht, in welche Richtung möchte dich Meta treiben, ja, dass du mehr KI-Avatare als Friends hast, wo die glauben, dass du mehr künstliche Intelligenz Kollegen und Freunde hast als persönliche. Kann man drüber denken, wie man möchte, ja, aber war ganz interessant.
Vielleicht wird das ja so, vielleicht ist dann aber die Qualität der wenigen echten Freunde, die ich habe, die auch noch human sind, vielleicht trotzdem die bessere.
Ja, aber ganz spannend, weil ich weiß jetzt nicht, ob dann die Künstlichen dann das, sag ich mal, beauftragen würden, nämlich das, worüber wir auch heute reden, nämlich über Memoria und über das Thema Bestattung. Ich habe gesagt, oh, Grieftech hatte ich schon, du hast einmal eingeworfen, bei uns heißt es Funtech.
Ja. Absolut.
Also
Funtech steht für Funeral Tech. hört sich auch ein bisschen netter an.
Ja, absolut. Und man muss auch, sag ich mal, dem ja auch positiv gegenüberstehen. Ich hatte da ein langes Gespräch, wahrscheinlich Helen Hage von Heidi. Die kennst du, die hat auch sehr ausführlich im Podcast darüber gesprochen. Aber jetzt lass uns mal kurz auf Memoria kommen. Ich habe schon gesagt, du bist Marketeer und hast eigentlich in deiner beruflichen Laufbahn auch nicht wirklich was mit Bestattung zu tun gehabt, der HRS und etliche andere Unternehmen. Wie kam es dazu, dass du Memoria gegründet hast?
Also ich weiß gar nicht, wie ich mich als Marketeer bezeichnen würde. Es ist natürlich was ich viel gemacht habe in meinem Leben. Aber im Grunde bin ich klassischer Betriebswirtschaftler. Wahrscheinlich vielleicht mit einer internationalen Ausprägung. Habe dann viel Marketing darin gemacht, das stimmt. Und ich hatte auch nach ein paar Sachen, die ich gemacht habe, 2015 dann die Idee, ich möchte nochmal was selbst machen, etwas selbst gründen. Und das war guter Zeitpunkt damals, habe das mit einem Freund zusammen dann uns viele Sachen angeschaut und sind dann irgendwann, das ist gar nicht so witzig jetzt, durch einen Sterbefall im erweiterten Freundeskreis auch mal über das Thema Bestattung gestolpert und damit auch über das Thema Tod. Und dann haben wir uns das ein bisschen mehr angeschaut. Fanden das irgendwie ganz spannend. Attraktiv kann man ja nicht sagen. Es war interessant, weil man hat sich noch nie damit beschäftigt. Und haben uns die Industrie angeschaut und wie ein Kunde, welchen Weg der geht, was dann passiert, wenn jemand in so eine Situation kommt, dass er einen geliebten oder auch ungeliebten, das weiß man ja nie, Menschen verliert. Und haben dabei gesehen, dass das vielleicht nicht in dieser Welt angekommen ist, in der wir schon waren, die ein bisschen digitaler ist, wo man sieht, da passiert sehr, sehr viel auch schneller und da, mit den helfenden Themen von digitalen Geräten und dachten, vielleicht kann man das ein bisschen mehr in die Zeit überführen. Und ausschlaggebend war dann, wir haben uns mit ein paar Bestattern dann getroffen, um zu verstehen, wie diese Kundendynamik funktioniert, was passiert, wenn so ein Kunde kommt. Wir sind da auch mal als Kunden hingegangen, um zu verstehen, wie dann beraten wird. Und sind eigentlich immer wieder rausgegangen und dachten, okay, spannend, sehr, sehr unterschiedlich von sehr, sehr langen Gesprächen, wo man aber sehr oberflächlich geblieben ist, bis hin zu sehr kurzen Gesprächen, wo es dann rein um Entscheidungen ging. Und eine Bestattung ist ja dann nichts, was man gerne macht, sondern das ist ja Commodity, also muss man machen. Und so sind auch die einzelne Entscheidungen, die man trifft, also welchen Sarg hätten sie gerne, welche Urne, welche, was ich, ist ja nichts, was ich dann machen will, das muss ich dann machen. Und ich war dann mit meinen Schwiegereltern bei einer Beratung, weil die hatten wirklich gerade einen aktuellen Sterbefall und ich durfte dann mitschauen, die wussten, was, in welche Richtung ich gehen will, was ich machen will. Ich glaube, die konnten sich darunter noch nichts vorstellen, aber ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie trotzdem sagten, hier willst du nicht aber mitkommen. Und ich habe mich dann so ein bisschen in den Hintergrund gesetzt und die haben dort, ich habe das bestimmt schon mal irgendwo erzählt, das hat ein sehr gutes Gespräch, fand ich. Das war eine gute Beratung. Man ist sich über alles einig geworden. Also auch diese Commodities, welche Urne es werden soll, welcher Sarg etc. Und dann sind wir rausgegangen zum Parkplatz und die fragten mich so, du, wie war es für dich auch? Und hast du irgendwas Neues erkennen können? Und hast noch irgendwelche Fragen? Und ich meinte, also ich fand das super. Ich glaube, ihr seid auch in guten Händen. Eine Frage hätte ich allerdings. Was kostet es denn? Und das war so ein größerer Familienkreis, die schaut mich alle an wie so wie ein Auto und waren so, ja, du hast recht, da haben wir nicht drüber gesprochen. Ne? Und ich so, nee, da habt ihr nicht drüber gesprochen, aber ihr habt es unterschrieben. Und das war ein Momentum, habe ich dann meinem Partner und Freund erzählt, mit dem ich gegründet habe und meinte so, hier, ich glaube, eine Sache, die wir in den Markt bringen sollten, ist Preistransparenz. Weil wir sind in einem Zeitalter, wo man eigentlich immer schaut, was es kostet und das bei einem absolut guten Service haben will und das sollten wir mit, das sollten wir zusammenbringen. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde dessen, wo wir wussten, okay, in welche Richtung das Ganze gehen soll.
Ja, und jetzt habe ich schon gesagt, Multi-Channel Bestatter, Omni-Channel, Entschuldigung, Bestatter. Jetzt denken sich wahrscheinlich einige so, was ist das jetzt? Ich kann jetzt Seebestattung machen, ich kann Erdbestattung machen, ich kann mich verbrennen lassen. Keine Ahnung, was es noch alles gibt, ja.
Kommen wir vielleicht ja noch dazu. Ja, ja. Was hättest du denn gerne?
Ja. Boah, ich glaube, ich würde mich verbrennen lassen wollen.
Und dann? Kann man ja viele Sachen danach machen.
Möglicherweise.
Donau, das wäre doch was für dich.
Nur in den Bergen vielleicht.
In den Bergen, auch schön.
Ja, Donau könnte ja, keine Ahnung, aber
können wir machen. Donaubestattung.
Ja, geht das einfach? Ja. Weil Wasser ist ja nicht so einfach.
Also es gibt unterschiedliche Friedhofsgesetze. In Deutschland wäre es nicht möglich. In Deutschland haben wir Friedhofszwang. Da kann ich dich nicht einfach irgendwo in einen Fluss kippen. In Österreich, bei euch geht das, da kannst du wirklich Donaubestattung machen.
Okay. Und dann schwemmt es runter.
Also das ist ja, am Ende des Tages sind es Kohlenstoffe, die da übrig bleiben und die werden halt dem natürlichen Kreislauf wieder übergeben. Das ist schon in Ordnung.
Ja. Was gibt es sonst noch?
Ach, es gibt so viel. In Deutschland gibt es eigentlich erstmal die klassischen beiden, ist Urnenbestattung oder eben auch die Erdbestattung. Das war, als wir angefangen haben, wirklich noch fast 50-50 in Deutschland. Jetzt fast forward 9 Jahre ist es 80% Urnenbestattung und nur noch 20% Erdbestattung. Und da hat sich unsere Gesellschaft ein bisschen verändert. Kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen dazu später. Und die Urnenbestattung ist, die kann man ja sehr weit auffächern. Also da geht es erstmal darum, dass eine Kremation stattfindet. Oder wie du es gerade meintest, dass man sich verbrennen lässt. Und die Asche, die übrig bleibt, die kann man in der Urne eben ganz klassisch auf einem Friedhof beisetzen. Es gibt mittlerweile, was glaube ich ganz umwog ist, eine Baumbestattung, wo man im Wald ausgewiesene Flächen hat, die auch als Friedhof gelten. Und da ist man rund um einen Baum, da gibt es jetzt aber kein Grab, sondern wird man einfach im Erdreich der Wurzeln dann eingebettet. Seebestattung, das ist wirklich dann, was ich zum Beispiel auf der Ostsee, auf der Nordsee, da fährt man raus über eine gewisse Linie. Und dann hat man da die raue See, das heißt, das sind so Gebiete, die sind von Fischfang und von Schifffahrt befreit und da gibt es dann klassische Seebestattung. Und dann guckt man ins Ausland, kann man eigentlich alles machen, dafür muss man aber ins Ausland gehen, von Diamantbestattung über Verstreuung der Asche, Flussbestattung, So, also Weltraumbestattung gibt es kaum Grenzen.
Okay, aber das Thema Bestattungsarten, ist es das genau, worauf das Omnichannel jetzt, sag ich mal, fokussiert, oder was versteht ihr unter eurem Omnichannel-Modell?
Nee, überhaupt nicht. Also es hat nichts mit den Bestattungsarten zu tun, sondern das ist, also wie soll ich es am besten sagen? Ich glaube, am einfachsten ist es zu verstehen, wir arbeiten kundenzentriert. Also wir möchten, dass die Erfahrung, die der Kunde hat, die Erfahrung ist, die er gerne hätte. Das hört sich jetzt einfach an, ist es aber in dem Bereich gar nicht so, weil es eben so verschiedenste Möglichkeiten gibt. Und als wir in den Markt kamen, gab es zum Beispiel unserer Meinung nach keine wirklich gute Variante, eine Bestattung online zu planen. Also man konnte, es gab ein bisschen Preisvergleiche, da ging es ja nur um Preis, aber man konnte nicht wirklich das, was man vor Ort in einem Bestattungshaus mit einem Bestatter vor sich sitzend macht, vielleicht in einem geschützten Raum zu Hause ohne jemanden machen und sich erstmal überlegen, wie hätte ich es denn gerne. Und da gibt es ja Thema Preistransparenz auch wieder Themen, die für den einen oder anderen eben nicht so einfach sind. Also ich komme aus einem kleinen bayerischen Dorf, 500 Seelen, römisch-katholisch, CSU. Da ist man mit der Kirche aufgewachsen und da hat der Pfarrer dann auch gesagt, wo das Bestattungsinstitut ist, und da wurde auch nicht über den Preis geredet, weil da musste man sich irgendwie durchkämpfen durch diese Kosten. Das kann ja aber auch nicht jeder. Und dann ist es manchmal eben auch vielleicht für jemanden einfacher, sich erstmal mit so einer Materie, von der er auch keine Ahnung hat, weil man kommt nur alle 18 Jahre so in diese Situation. Man weiß also gar nicht so genau, was man machen muss. Und dann ist es vielleicht schöner, von zu Hause vom Sofa mal zu gucken, was braucht man denn dazu, welche Entscheidungen muss ich treffen, was kostet sowas. Und wenn man dann merkt, ich bin jetzt hier bei, was ich, 10.000 Euro, das ist aber, das Budget habe ich gar nicht, dann vielleicht auch zu schauen, was gibt es denn für Alternativen, und ich habe 2.000 Euro, was kriege ich denn dafür und wie kriege ich das hin, ohne sich vielleicht zu schämen, ja? Was man vielleicht hätte, wenn man jemandem gegenüber sitzt. Und das versuchten wir anfangs, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Online- oder eine digitale Lösung bauen, dass jeder von überall auf der Welt zur jeglicher Uhr, also so wie das World Wide Web eben funktioniert, wann immer ich Bock drauf habe, kann ich es machen. Das haben wir dann gemacht, und dann haben wir uns Stück für Stück weiterentwickelt. So, wir waren nie fixiert, nur das eine zu machen. Wir wollten Bestattungen machen, also Bestattung ist die Klammer. So, wir wollten nur alles dafür machen, dass es eben noch besser wird für den Kunden. Und online war mit Preistransparenz das Top-Thema, was nicht erschlossen war. Das haben wir als erstes gemacht und haben dann uns weiterentwickelt hin zu all diesen Themen, die man noch dazu brauchte. Anfangs mussten wir, weil wir nicht über ganz Deutschland, wir haben den Service über ganz Deutschland angeboten, aber wir waren nicht über ganz Deutschland vertreten, mussten wir noch auf externe Zulieferer eben zurückgreifen, die dann zum Beispiel eine Überführung für uns gemacht haben, die vielleicht eine Trauerfeier vor Ort übernommen haben für uns, und wir haben es zugekauft. Und dann nach und nach haben wir uns weiterentwickelt, haben eigene Leute eingestellt, die auch das machen, sodass wir Teams über Deutschland verteilt haben, dass wir das eben selbst machen können. Und dann haben wir irgendwann mal eine eigene Filiale aufgemacht, um auch zu verstehen, wie funktioniert Filialgeschäft in dem Bereich. Und ab 2021 haben wir uns dazu entschieden, auch peu à peu Unternehmen dazu zu kaufen, Bestattungsunternehmen, und die zu integrieren. Und dann aber auf das Service-Level dessen, was wir erwarten, dass man dafür braucht. Und deswegen sind wir Omnichannel. Also du kannst bei uns in eine Filiale gehen und dich persönlich beraten lassen. Du kannst anrufen und hast Bestatter am Telefon, die das telefonisch mit dir machen. Du kannst uns einen Fax schicken, wenn du möchtest, eine Brieftaube, oder du kannst eben auch mit gar keinem sprechen, und das machen die wenigsten, aber mit gar keinem sprechen und einfach von zu Hause dich hinsetzen und auch uns schreiben, hier, ich möchte nicht, dass irgendjemand mich dazu anruft. Dann machen wir das auch und kriegen es trotzdem für dich hin. Und ich glaube, diese Bandbreite, nicht jemandem aufzuzwingen, wie er es zu tun hat, sondern ihm die Möglichkeit zu geben, du kannst es mit uns genau so machen, wie es für dich der richtige Weg ist. Das ist, glaube ich, was das Kundenzentrierte ist und was über allem steht.
Spannend, und vor allem auch dieses, kommen wir dann nachher nochmal drauf zu sprechen, oder würde ich gern drüber sprechen, wie ihr euch auch jetzt vergrößert habt. Ihr seid ja mit sehr viel Filialen schon unterwegs, mit über 50 oder an die 50, nicht also ganz.
40, 50.
Genau, irgend sowas habe ich gelesen. Würde ich gern nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber bevor wir dorthin kommen, du hast jetzt gesagt, ihr wollt es natürlich für jeden ideal gestalten. Alle Kanäle, wie wer möchte. Was ich jetzt spannend finde, Bestattung ist ja, oder der Tod ist ja sehr was Persönliches, und online ja, ich kriege die Transparenz hin und so weiter und so fort.
Würdest du sagen, online ist nicht persönlich? Sollen wir mal ein paar Dienste durchgehen, die ziemlich persönlich sind? Manche finden da auch den Partner fürs Leben.
Ja, möchte ich nicht ausschließen, aber die Frage, wie habt ihr es hinbekommen, dass online, sage ich jetzt einmal, dann auch, wie soll ich sagen, vertrauenswürdig, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, oder ja, ich sage jetzt mal, wenn ich online was mache, vielleicht möchte man dann auch irgendwie nochmal, vor allem in diesem, das ist ja, sag ich mal, wenn ich sage, Partner fürs Leben finden, da habe ich ein Freudegefühl ja in mir, ja, irgendwie da suche ich und wie auch immer aber bei einer Beerdigung ist es ja doch ein Trauerfall und da beschäftigt man sich doch auch mit sehr vielen anderen Themen und braucht man vielleicht einen anderen Beistand. Wie habt ihr das bekommen, dass das dann online so machbar ist? Oder ist das, hast du gesagt, das war eigentlich überhaupt kein Thema? Das hat einfach, ist einfach geflutscht, sage ich jetzt mal so.
Also bei den AB-Fragen hast du mich gefragt, Entscheidungen AI-basiert oder persönlich. Und da meinte ich ja immerhin zu der Entscheidung, die auf Daten basiert ist. Und ich glaube, so sollte man es hier auch halten. Man darf da nicht von sich auf andere schließen. Und nicht jeder Trauerfall ist gleich. Und ich glaube, ein einfaches Beispiel dazu ist, sehr, sehr viele Trauerfälle, da geht jemand Wichtiges und Persönliches von einem, der eine große Lücke hinterlässt. Es gibt aber auch den Fall, dass da geht der Erzeuger, den das Kind vielleicht noch vor der Geburt das letzte Mal gesehen hat, geht gar nicht, der dann weg war, aber man ist in der Bestattungspflicht und das Landrat oder das Amt ruft an und sagt, hier, da ist der und der verstorben, du musst jetzt für die Kosten aufkommen. Da ist jetzt nicht so sehr mit Trauer. Und auch dafür muss man ja, oder auch dafür muss es eine Lösung geben, mit der das dann funktioniert. Deswegen würde ich sagen, also es gibt eben eine sehr große Bandbreite und ich glaube, nicht jeder Fall ist gleich. Das ist wahrscheinlich anders als in vielen Themen, das ist richtig. Und genau so ist es dann auch mit der Handhabung. Also wenn jemand eben keinen Kontakt haben möchte, kriegt er keinen Kontakt. Wie gesagt, macht so gut wie keiner. Und wenn einer sagt, ich gucke mir das erstmal an, was kostet das hier und was braucht man dazu und danach möchte ich mit jemandem reden und dann brauche ich noch ein persönliches Gespräch, bekommt er das eben auch. Das ist kein Thema. Aber genau das ist, glaube ich, diese Freiheit, die wir auch dem Kunden da ermöglichen wollen. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es nicht genauso persönlich individuell sein kann. Ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich sogar noch ein Stück mehr. Aber man erweitert halt das Spektrum dessen, was ein Kunde als Möglichkeit hat. Habe ich das einigermaßen verständlich?
Ja, alles gut. und wenn wir jetzt auf das Thema Bestattung ansonsten gehen, gibt es Themen, die den Menschen irgendwie besonders wichtig sind oder die sich jetzt im Laufe der Zeit gedreht haben? Du hast jetzt gesagt, okay, aktuell ist es jetzt 80% Urnenbestattung, früher war es 50-50, aber gab es irgendwas, was jetzt auch vielleicht auch überraschend war in eurem Geschäft, das ihr aufgebaut habt über die letzten 10 Jahre, wo ihr sagt, okay, das hätten wir jetzt gar nicht gedacht und das ist eigentlich beim Thema Bestattung sehr wichtig für die Menschen? Oder ist es da auch wieder diese Bandbreite?
Also ich würde ja gar nicht von der Gesellschaft gehen. Die Gesellschaft entwickelt sich. Da gibt es auch Einflüsse, die dann das Bestattungswesen beeinflussen, sei es weniger Religiosität, die wir haben in Deutschland und dann eben sowas, wie ich es mit meinem bayerischen Dorf beschrieben habe, einfach nicht mehr der Fall ist, sei es so den gesellschaftlichen Wandel, dass wir mehr Mobilität haben, also die zweite, dritte Generation einfach nicht mehr im gleichen Haus oder in der gleichen Stadt wie die erste wohnt, sondern vielleicht ganz weit weg ist und deswegen auch einen anderen Zugang braucht, wenn so ein Fall dann mal plötzlich eintritt. Preissensitivität, dass man auch über so ein Thema mal reden kann und nicht wie in meinem kleinen bayerischen Dorf, das ich immer referenziere, halt gar nicht drüber redet. Im Übrigen ist es ein super schönes bayerisches kleines Dorf. Ich möchte das einmal klarstellen. Liebe Grüße nach Burg Walbach in der bayerischen Rhön. Das ist meine Heimat und das ist ein so wunderschöner Fleck Erde. Also wenn er mal Urlaub machen will, da gibt es wahrscheinlich nur 25 Fremdenzimmer, aber die sollte man sich holen, weil wenn man mal durchspannen will oder ausruhen will und wirklich zur Ruhe kommen, dann ist es der richtige Ort. So, danke Burg Walbach. Aber trotzdem ist es da so, auch da hat eine Preissensitivität mittlerweile stattgefunden und das sind Einflüsse, die merkt man in der Gesellschaft. Und dann gibt es andere Themen, die sind vielleicht gar nicht so gesellschaftsgetrieben im Bestellungsbereich, sondern eher der eigentlichen Industrie geschuldet. Es ist eine Industrie, die sich wahnsinnig langsam weiterentwickelt. Ja. Und da, also in der Industrie redet man über große Schritte, aber das sind meistens halt, also ja, die, man fängt sich an zu digitalisieren. Ja, wo nicht. aber das geht alles jetzt nicht wahnsinnig schnell, glaube ich. Und dennoch ist es so, es ist ein oftmals familienbasiertes Geschäft, also wo Familienbetriebe sind, wo Kleinstbetriebe sind, wo Leute das mit Herzblut machen und man sieht da aber alles. Und da gibt es viele Bestatterkollegen, die machen wirklich einen wirklich guten, tollen Job. Die sind für ihre Kunden vor Ort super und richtig und nehmen die gut an die Hand. Das gibt's natürlich und das ist auch schön und das macht's dann ein bisschen, glaube ich, so interessant, das zu vereinen, weil das versuchen wir natürlich zu behalten. Und deswegen kaufen wir natürlich auch ein Unternehmen, weil es eine gewisse Marktresonanz hat, weil ein Name dahinter steht, weil Leute wissen, da gehe ich schon immer hin, das gehört natürlich dazu. Und dann versuchen wir das, was diese Unternehmen gut können, noch zu bereichern mit dem, was wir vielleicht gut können und aus eins und eins dann hoffentlich mehr als zwei zu machen. So, das ist ein bisschen, was wir da versuchen.
Jetzt.
Ich würde mal einen Schluck Wasser trinken.
Ja, gerne, unbedingt.
Ich will nicht, dass es so, sich so anhört gleich im Podcast. Was macht der da?
Ich stelle einfach währenddessen die Frage. jetzt habt ihr vor 10 Jahren gegründet und es ist natürlich auch ein Thema, als Startup müsst ihr auch wachsen. Ja, und es ist ein B2C-Geschäft.
Mhm.
Ja. Wie habt ihr das hinbekommen oder vor welchen Herausforderungen seid ihr gestanden eigentlich hinsichtlich Marketing, da auch jetzt euer Startup rauszubringen, vor allem dieses Thema Tod irgendwie auch geschmackvoll, ich drücke so aus jetzt einmal, ja, und vertrauenswürdig, aber zu kommunizieren und zu sagen, hey, uns gibt's jetzt und mit uns könnt ihr dies und jenes, um euren Wachstum auch voranzutreiben. Ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht auch bei dem Thema, ja, dass man da auch immer wieder auf Grenzen stößt, wie man bei anderen Themen vielleicht nicht so leicht stößt.
Ja und nein, würde ich sagen. Also das ist natürlich, bevor ich eine Herausforderung, ich glaube, also du stehst ständig vor Herausforderungen bei dem Thema. Und trotzdem haben wir versucht, immer mit einem gewissen Augenzwinkern auf das Thema zu schauen, interessant zu kommunizieren, weil eine einfache Kommunikation, also stell dir vor, ich würde jetzt ein Plakat darauf aufstellen, da steht drauf, brauchen Sie einen Bestatter, dann sind Sie richtig. Oder dann melde dich bei 01234567. Man hat ja Scheuklappen auf, ne? Man will das Thema, also das ist ja ein Tabu, das Tabuthema Nummer 1 vielleicht in der Gesellschaft und man will nicht darüber sprechen. Und das haben wir, also wir haben es lange genug einfach so gut verdrängt, das Thema, dass man auch Werbung, glaube ich, nicht wahrnehmen würde. Das heißt, man muss bei so einer Werbung ein gewisses Effekt schaffen, dass dann auch jemand dran hängen bleibt. Das haben wir immer versucht. Plus, Online-Werbung ist natürlich anders. Also Online-Werbung, da sucht jemand ganz bewusst nach Keyword X, Y und Z, dann muss ich diese Keywörter bedienen und da muss ich dann oben stehen. Aber bei einer klassischen Werbung, und da sind wir ja genau dann bei vielleicht Werbeträgern, die jetzt auch gerade für unsere Offline-Brands, die dann wichtig sind und wo man sich dann ein bisschen rausheben muss, da muss man schon irgendwie so kommunizieren, dass es dass man hängen bleibt. Also wir haben momentan eine Printkampagne, die läuft zum Handelsblatt der Zeit und ein paar anderen. Da haben wir, das ist eine Headline-Kampagne, da schreiben wir nur einen Satz ganz groß und dann geht es um das Thema Vorsorgen. Und da gibt es zum Beispiel die Headline, Facebook gibt es schon seit 20 Jahren. Wer hätte das geglaubt? So, also wie schnell die Zeit vergeht, ne? Oder Brad Pitt ist schon über 60 Jahre. Wie die Zeit vergeht. So dass man sich dem eigentlichen oder dem eigenen, der eigenen Endlichkeit auch bewusst wird. Wir haben auch, also während Corona und den Corona Leugnern, Protesten, haben wir mal ein Plakat vorbeifahren lassen mit, da sah man auch Leute, die demonstriert haben, und wir haben dann drüber geschrieben, unsere Mitarbeiter des Monats, weil die ja natürlich ohne Masken rumliefen. Das fanden die nicht so witzig. Ja, aber da haben wir zumindest Awareness geschafft für das Thema, dass es wichtig ist. Und ich glaube, wir hatten eine klare politische Haltung dabei. Und so haben wir es immer versucht, ein bisschen on the edge zu kommunizieren, aber eben auch so, dass es noch verträglich ist, weil nur so, glaube ich, gewinnt man jemanden dafür, sich auch mal damit zu beschäftigen. Weil ansonsten ist es immer noch Tabuthema. Ich glaube, wir haben da, also das ist jetzt nicht irgendwie, das ist persönlich hergeleitet, aber ich glaube, wir haben ja zwei große Themen. Das eine ist, wir hatten sehr, sehr große Kriege. Die haben sehr, sehr viel Tod mitgebracht. Und wenn ich an meinen Opa oder meine Opas denke, die haben nie über Tod geredet. Nie. Ich glaube, die haben einfach viel zu viel Tod gesehen in ihrem Leben. Ne? Also die sind beide, der eine war noch im Krieg, der andere hat es als Kind noch mitbekommen und so. Das war einfach so ein Thema, da wollte man gar nichts mit zu tun haben. Und das, glaube ich, hat es zum Tabuthema gemacht. Plus das andere ist, wir haben uns in unserer Medizin einfach wahnsinnig weiterentwickelt und wir sterben nicht mehr zu Hause. Meine Oma ist noch zu Hause gestorben in diesem kleinen bayerischen Dorf und war noch irgendwie zu Hause im Bett. Und war für mich auch noch normal, dass ich das sehen konnte. Jetzt ist es aber so, dass wir, ich glaube, wir haben 20% Hausabholungen und sehr, sehr viel im Krankenhaus, im Pflegeheim, im Hospiz oder sonst wo. Und man verstirbt nicht mehr zu Hause. Das heißt, es ist nicht mehr normal, dass man schon mal einen toten Menschen in seinem Leben gesehen hat. Obwohl es, was ich, eine Geburt halt auch dazu gehört. Und das ist halt dann schwer, wieder aus einer Gesellschaft rauszubekommen, glaube ich. Und da machen wir Kleinstschritte, würde ich sagen. Es gibt so ein paar wie mich, die darüber reden. Aber eben auch nicht wahnsinnig viele. Und für den Rest ist immer noch ein Tabuthema. Und da ist es dann auch schwierig, Marketing zu machen und durchzukommen.
Hast du da persönlich einiges mitnehmen dürfen oder lernen müssen in der Zeit für dich?
Inwiefern?
Marketingtechnisch. Also du hast ja einiges gemacht.
So viel Marketing. Ich dachte jetzt persönlich. Ja, natürlich. Also wir haben, aber ehrlicherweise, das ist so ein bisschen wie wir an das ganze Thema rangegangen sind. Für uns gab es immer so, geht nicht, gibt's nicht. Und wenn einer kommt mit, haben wir schon immer so gemacht, dann haben wir es auf jeden Fall hinterfragt, ob man es besser machen kann. Und genauso ist es beim Marketing auch. Wir haben super viele Sachen probiert und dann gemerkt, funktioniert nicht. So, also, aber hätten wir es nicht probiert, wären wir nie dahinter gekommen, was vielleicht auch funktioniert oder wo man haften bleibt. Genau. Persönlich habe ich auch jede Menge gelernt. Also ich glaube, es ist auch ein wahnsinnig anderer Umgang mit dem Thema Tod, den ich habe. Ich in meinem jetzigen Ich zu ich in meinem Ich vor 10 Jahren. Da war es für mich auch noch ein Tabuthema und da habe ich keinen Gedanken drüber verschwendet. Und mittlerweile ist es was für mich eben auch ein Stück weit normaler ist, was wichtig ist, wo ich ganz normal drüber sprechen kann und das auch mit all meinen Freunden mache. Und jetzt bin ich in einem Alter, wo ich öfter mal als Trauerredner bei den Eltern meiner Freunde gebucht werde. Gebucht ist gut, wo ich gefragt werde, ob ich es machen kann, weil ich halt vielleicht einen anderen Umgang damit habe. Und ja, so ändert sich das.
Jetzt hast du zwei Themen angesprochen, auf die ich kurz nochmal, das Thema beim Marketing haben wir schon geredet, ihr habt so Sachen probiert. Gab es was wirklich in die Hosen gegangen ist, wo ihr sagt, okay, da haben wir jetzt über das Ziel herausgeschossen, das funktioniert wirklich nicht bei dem sensiblen Thema?
Also über das Ziel hinausgeschossen, jetzt könntest du natürlich sagen, diese Corona-Kampagne, die ich da erzählt habe, die kann man auch immer noch googeln, das findet man, die hat uns erstmal, ich glaube, also da war ich beim Abendessen gesessen, auf so einem Freitagabend war diese Demo und ich zu der Zeit habe ich noch jede Google-Bewertung, kam noch auf mein Handy gepusht. Und ich habe noch nie so viele Ein-Sterne-Bewertungen innerhalb von, was weiß ich, paar Minuten gesehen. Also da wurden wir so abgestraft, weil wir in irgendeinem Telegram-Channel dann aufgetaucht sind und da wollte man uns was mit nach Hause, oder wollte man uns wahrscheinlich heimzahlen. Muss man sagen, ich glaube, die SPD-Jusos Brandenburg oder so haben das dann auch aufgeschnappt und haben dann die Gegenbewegung dazu gemacht. Und plötzlich kamen so 5-Sterne-Bewertungen. Das war schon absurd alles. Also wir haben die alle später bei Google angefragt. So das eine und das andere hat nichts mit unserem Geschäft zu tun, sollen sich mal beschäftigen. Aber da könnte man sagen, sind wir über das Ziel hinausgestoßen? Weiß ich nicht. Also es war ja trotzdem was wir für richtig und wichtig empfanden zu der Zeit. Und alle anderen Sachen würde ich sagen, nee, wir haben, es ist schon gut, dass man es probiert. Ja, also wir haben Radiowerbung probiert, Printwerbung, Out-of-Home-Werbung, was weiß ich. Auch ganz neue Sachen, auch Social-Themen probiert. Und am Ende des Tages sind wir beim Business. Das heißt, wir müssen schon auch gucken, was kriegen wir denn, also was ist ein ROI auf jedem der Kanäle und was kriegen wir da raus? Und so ist dann halt viel auch, haben wir halt nicht weiterverfolgt. Aber auch da, ich glaube, man muss es auch immer wieder neu bewerten. Also Sachen, die wir vor 10 Jahren gemacht haben, die nicht funktioniert haben, kann man schon mal wieder probieren, weil vielleicht hat sich das eben auch verändert. Und vielleicht gibt es auch also neue Arten dessen, was man macht. Also ich glaube, man darf nie aufhören, nicht alles neu wieder nur zu probieren. Aber man muss auch nicht jeder, Entschuldigung, Sau, die durchs Dorf getrieben wird, hinterherrennen.
Okay. Und dann war der zweite Punkt, du hast das schon angesprochen, persönlich hat sich bei dir auch deine Einstellung gewandelt in den 10 Jahren. Du redest ganz anders über das Sterben, über den Tod, über Bestattung und so weiter und so
fort. Ich rede über das Thema, das ist wahrscheinlich, also das ist die grundlegende Änderung, weil früher habe ich ja gar nicht darüber geredet. Also da muss man auch nur sagen, hatte ich wahrscheinlich auch nie die Möglichkeit, darüber zu reden. Und es ist ja auch, wann hast du das letzte Mal über das Thema Tod gesprochen? Auch in deinem Podcast? Das, was du vorhin meintest? Oder
ja, tatsächlich war das, glaube ich, das letzte Mal, wo ich intensiver auch über das Thema gesprochen habe. Ich muss auch sagen, ich habe gesagt, ich schließe da auch was ab. Ich habe es noch nicht. Ich muss mir das echt auf die Fahne heften.
Krankenvorsorge.
Ja, und Testament und so weiter und so fort.
Mit
Kindern und so weiter. Ja. Ich komme noch nicht so richtig drüber.
Und das hier. Ich gebe dir heute noch mal was mit hier. Aber das ist ja nur menschlich. Ja, man schiebt es vor sich her, weil man denkt, du, also ich bin noch im besten Alter, was soll mir passieren? Klatsch vom Baum, ne?
Ja, eben.
Aber ich glaube, das ist nur menschlich und da bist du jetzt auch nicht alleine. Und für mich ist es eben anders. Ich meine, also wenn du hier mit Freunden essen gehst, dann sind Bekannte dabei. Dann ist ja ganz oft, was machst du? Und dann habe ich eigentlich 2 Möglichkeiten. Ich habe die eine Möglichkeit, ich bin Unternehmer. Das ist in Berlin meistens so, oh, okay, spannend. Aber auch nicht weiter. Oder du kannst sagen, ich bin Bestatter. Und wenn ich das sage, dann weiß ich, dass ich den Tisch unterhalten darf. Weil einfach so viele aufgestaute Fragen da sind, wo jeder irgendwas dazu wissen möchte oder schon mal was gehört hat oder weil man halt auch nie die Situation hat und dann auch gerne drüber redet, wenn man nicht in der Situation ist, einen akuten Trauerfall zu haben, aber trotzdem halt mal jemanden hat, mit dem man über sowas sprechen kann. Und bei mir ist es dann meistens so, dass ich versuche es schon zu umrunden, meistens, weil ich nicht auch meine Frau nicht langweilen will. Und wenn die dann aber das Thema anschneidet oder sagt, ja, musst du mal erzählen, dann weiß ich, okay, dann ist auch für sie in Ordnung. Dann erzähle ich auch.
Aber deine Einstellung an sich, wie hat sich das gewandelt, wo du sagst, okay, du redest jetzt drüber, aber generell der Blick, auch wie du drüber denkst, hat sich da auch was verändert in den 10 Jahren?
Also ich glaube von keiner Einstellung hin zur Einstellung, das ist wahrscheinlich die Änderung, weil ich habe früher nicht über das Thema nachgedacht. Das war, klar, da gab es mal eine Bestattung irgendwo oder eine Beerdigung, zu der man gehen musste, aber das war es auch. Und ich selber, ich habe ja noch ewig. Oh, mittlerweile habe ich 2 Kinder, eine Frau, Verantwortung und weiß, wie endlich das sein kann. Hab, was weiß ich, 20.000 plus Bestattungen schon nicht mitgemacht, aber war für die verantwortlich am Ende des Tages. Da bekommt man ein bisschen einen anderen Blick darauf, dass es diese Endlichkeit gibt und dass man, so wie du es jetzt auch vorhast dann ab morgen, dass man dem auch vorsorgen sollte und schauen muss, wie geht's dann weiter. Ich brauche diese Bestattungsvorsorge, wie es ganz genau sein soll, wahrscheinlich gar nicht mehr ausfüllen, weil ich habe es schon in ein paar Podcasts erzählt. kann man dann einfach sich anhören, wie ich es gerne hätte. Aber man kann das, glaube ich, mit Humor angehen, das Thema. Aber am Ende des Tages ist es eben auch wichtig, dass man es macht.
Ja. Okay, dann lass uns mal kurz zum anderen Thema kommen, das ich ja schon gesagt habe, worüber ich gerne sprechen wollen würde.
Sollen wir das mit der Donaubestattung eigentlich für dich? Ist das jetzt?
Ist wahrscheinlich lieber Berge.
Doch wieder Berge.
Ähm,
Ich notiere das schon mal.
Mach das. kann man das dann, habt ihr so eine Checklist, wo man alles ausfüllen kann?
Bei uns kannst du das digital machen. Also ist
ja, das war mir klar, dass ich es digital machen kann. Aber jetzt, bevor wir drauf zu kommen, zurückzukommen, ob Berge, Donau oder wie auch immer, nochmal auf das Thema, ihr habt Filialen dazu gekauft. Du hast jetzt gesagt, ja, wir wollten mal wissen, wie denn das so ist als Bestattungsunternehmen. War es tatsächlich nur, dass wir wollten wissen, wie es ist, oder habt ihr, ich weiß es von Vio, von den Brillen, die haben auch ja online vertrieben, haben aber dann festgestellt, sie brauchen Flagship-Stores oder brauchen Stores, weil sonst funktioniert es irgendwie nicht. Die Leute wollen auch wohin gehen, mal so eine Brille testen und nicht nur irgendwie im Internet schauen und sagen, okay, gut, die Brille schaut gut aus, schickt mir mal die zu, ich teste sie und schicke euch den Rest zurück und die behalte ich. War das bei euch auch so ein Grund, wo ihr sagt, okay, gut, nur rein online hätte jetzt nicht funktioniert, wir müssen irgendwie in Präsenz auch was machen, nicht nur um es besser zu verstehen, sondern auch umsatztechnisch?
Jein. Also es ist natürlich, ich kenne die Brille nicht, die du gerade meintest, aber das ist wahrscheinlich immer die gleiche Marke, ne?
Ist wie Ace & Tate, die haben halt günstig.
Unter einer Marke. Bei uns ist ja nicht so, wir haben ja verschiedenste Marken. Aber natürlich ist es so, der Online-Markt im Bestattungsbereich, reiner Online-Markt, ist natürlich immer noch klein im Gegensatz zum reinen Offline-Markt. Und unsere Methodik war ja, wir wollen beides besetzen. Wir fangen nur mit dem an, was wir besser können, und das war online. Und dann ist man natürlich irgendwann an dem Momentum, wo man sagt, wow, eigentlich können wir es jetzt ganz gut. Wir haben davon schon einen gewissen Share von dem Bereich. Jetzt ist es auch an der Zeit, dann weiter zu wachsen, auch über den anderen Bereich. Und da ist es dann eben so, mache ich das organisch oder anorganisch? Und organisch ist im Bestattungsbereich, also wenn du jetzt selber eine Filiale aufmachst, dauert es einfach sehr, sehr viel länger, bis du den Kundenstamm entwickelst, bis du angenommen wirst, bis die Leute dann zu dir kommen, bis sie wissen, dass du da bist, etc. Und anorganisch ist eben das Zukaufen, da geht das ein bisschen schneller. Und da wir wussten, dass wir ja zudem was so ein Unternehmen, was wir erwerben, dass wir dazu ja auch noch die diese Prozesse und Wege haben, die wir mitbringen, um dann vielleicht aus, wie ich vorhin sagte, aus 1 und 1 ein bisschen mehr als 2 zu machen, dass das wahrscheinlich eine gute Kombination ist. Und deswegen haben wir angefangen, dann eben auch dazu zu kaufen, weil man eben schneller wächst. Das ist natürlich richtig. Also weil man anorganisch plus organisch dann halt schneller zusammenwachsen kann.
Aber ihr habt jetzt die einzelnen Bestattungsunternehmen unter deren eigener Brand gelassen?
Absolut.
Oder sind alle, oder gibt es auch eigene Memoria Bestattungshäuser, wo...
Ja, wir haben auch eigene Filialen mit dem Memoria-Namen, historisch bedingt. Alles, was wir dazu kaufen, bleibt aber unter der Marke dessen, wie wir es kaufen. Also wir haben hier zum Beispiel vor den Toren Berlins Bestattungen Schulz, das wir gekauft haben, und die bekommt einen kleinen Anhangsel, da steht dann dran ein Teil der Memoria-Familie. Aber die bleiben natürlich als Marke erhalten, und trotzdem bekommen die natürlich sehr, sehr viel von unserer Welt mit ab über die Zeit. Das beginnt wahrscheinlich bei der Inneneinrichtung, die wir versuchen einfach mal ein bisschen, je nachdem. Es gibt ja auch tolle Häuser, die man übernimmt, da muss man nicht viel machen. Aber es gibt manchmal eben auch Häuser, wo man denkt, da könnte man vielleicht auch mal streichen, weil es dem Ganzen ein bisschen gut tun würde. Oder vielleicht den Lamellenvorhang mal vom Fenster reißen. Und bis hin zu der Webseite dann, also wenn man von Inneneinrichtung bis hin zur Webseite wahrscheinlich geht, wo man schon sagen muss, das ist, da ist der Bestattungsmarkt schon noch im Dornröschenschlaf, ne? Also das ist so, wenn man eine Webseite hat, dann ist die so lala. Ich rede jetzt gar noch nicht über Google optimiert oder sonstiges, sondern einfach auch die Funktionen, die da drauf sind, das ist bei allen dann gleich. Und was dann was keiner hat, ist dann, dass man eben auch eine Buchungsplattform damit integriert. Und wir integrieren natürlich unsere Buchungsplattform für jede unserer Marken dann auch auf der Webseite der einzelnen Filiale.
Jetzt hat sie aber, wenn ich das richtig verstehe, sehr stark im Sales-Vertriebsthema drinnen, Auftritt, Brand, Identity, sag mal, wie auch immer. Ich streiche Inneneinrichtung etc.
Aber man hört ja alles irgendwie zusammen, ne?
Ja, klar, verstehe ich. Buchungsplattform Prozesse quasi schlank zu gestalten oder effizienter zu gestalten, seid ihr auch in der Supply Chain ganz vorne im Einkauf, dass ihr sagt, okay, wir wollen noch Skaleneffekte, wir kaufen, ich habe keine Ahnung, wie der Markt abläuft, aber wir kaufen so viel Holz für x Jahre, dadurch wird das Holz günstiger und wir können andere Preise anbieten, oder seid ihr da, sagt ihr, okay, nee, das macht jeder dann?
Ja, ich glaube, das gehört natürlich dazu. Also es ist ja immer, wenn ein Unternehmen eine gewisse Größe erreicht, dann werden halt manche Themen einfacher und andere Themen günstiger oder eben auch expliziter. Also das ist natürlich sowas wie Einkauf, was du ansprichst, dass man vielleicht Sachen in einer größeren Menge einkaufen kann oder dass man einfach Rahmenverträge hat und sagt, ich kaufe halt für verschiedene Filialen und dadurch, dass ich übers Jahr bei dir mehr mache, bekomme ich vielleicht einen Preis dafür. Klar, das ist das eine. Man hat auch Themen wie, ich glaube, einfach, da sind wir wieder beim Kundenzentrierten, Experten, die man halt für Sachen hat. Also wir können uns vielleicht dann eben auch eine Person leisten oder zwei, die vielleicht nur nachts arbeiten und dann nachts Telefonate annehmen. Das ist irgendwie wahrscheinlich von 20 bis 6 Uhr morgens 2% des Callvolumens. Aber wenn man halt sehr, sehr viel Callvolumen hat, dann sind 2% irgendwann auch so, dass man eine Person damit beschäftigen kann und dann macht es das Ganze wieder persönlicher. Wie machen das die Mom-and-Pop-Stores, die oder die familiengeführten Betriebe? Da hat halt der Eigentümer das Handy neben dem Bett liegen und geht dann halt ran. So, der muss der aber immer und der kann auch nie Urlaub machen im Grunde und der muss auch Weihnachten und Silvester ran und so kann man es hier mit einem hohen Service-Level für den Kunden dann eben aber auch arbeitnehmerfreundlich gestalten. So, also da kommt dann halt durch gewisse Größe irgendwann natürlich ein paar Annehmlichkeiten und besserer Service für den Kunden. Genau.
Also komplett auch, ihr habt dann noch quasi Standardprozesse, die dann übernommen werden von den Filialen und so weiter und so fort.
Also wir versuchen natürlich nicht die Regionalität und die Individualisierung, auch wenn das jetzt Schlagwörter sind, rauszunehmen. Ne? Also wir versuchen schon, das, wofür jemand da bekannt ist, auch irgendwie hochzuhalten. Die Leute, die da arbeiten, sind ja regional verhaftet. Wir gucken schon, das ist das Wichtigste, die Leute, die da sind vor Ort. Und unsere Mitarbeiter sind da das Wichtigste. Und wir versuchen dann aber trotzdem, denen ein Toolset an die Hand zu geben, was das Arbeiten leichter macht und mehr Zeit bringt für das, was die vor Ort immer am besten machen sollten, nämlich mit den Kunden sprechen. Und dazu muss man standardisieren. Und dieses Toolset dahinter oder auch die Prozesse, die haben wir natürlich alle schon mal irgendwann für uns entwickelt, als wir nur online gearbeitet haben, weil wir mussten ja auch die Fälle irgendwie aus der Ferne dann koordinieren, machen, umsetzen. Und die konnten wir dann natürlich immer weiterentwickeln dahin, wie man sie dann braucht, um wenn man in ganz vielen Orten Deutschlands arbeitet. Und ein einfaches Beispiel ist vielleicht Auslastung oder so, wie man an einem Sterbefall mit verschiedensten Personen arbeiten kann. Da gibt es natürlich jemand, der ist dafür verantwortlich und jemand, der Hauptansprechpartner ist, aber sagen wir mal, das ist jetzt ein Fall in München oder in unserem Bestandshaus in Freising. Und die sind so unter Dampf, dass die da eigentlich zu wenig Kapazität haben. Und dann haben wir vielleicht ein Haus in Leer, Ostfriesland, haben wir wirklich eins. Die sind auch oftmals sehr unter Dampf, aber die hätten jetzt freie Kapazität. Dann können die natürlich auch mal einen Teil des Ganzen einfach übernehmen und den halt von das, was man von da machen kann, aus Ostfriesland steuern und denen zuarbeiten. Und vice versa. So, ne, dass man, also je nachdem, wo halt jemand freie Kapazität hat, kann der auch an anderen Sachen mitmachen. Weil, was man, also wenn so eine Bestattung so circa 150 einzelne Prozessschritte hat, sind davon nur so 120 bis 130 wirklich, andersrum, sind davon nur 20 bis 30 wirklich die vor Ort sind. Der Rest ist, kann man von überall machen. Also was sich Abmeldungen oder sowas, das ist egal, wo du bist.
Das ist spannend, weil ja, du hast doch am Anfang des Interviews gesagt, ihr wollt ein gewisses Service-Level anbieten, euren Kundinnen und Kunden. Sprich, das würde auch bedeuten, dass ein gewisses Qualitätsmanagement da sein muss. Ich weiß nicht, ob ihr eine eigene Qualitätsabteilung habt, die sich darum kümmert auch. Aber wie schaut denn das aus, wenn ihr dann das Unternehmen übernimmt und das, die sind, befinden sich im Dornröschenschlaf und der Bestatter, der noch die Lamellenvorhänge hat und bei dem nochmal gestrichen werden muss, wie ja, wie reagieren die auf, okay, pass auf, wir haben jetzt diese Möglichkeiten. Sind die offen dafür oder ist das schwer, die zu integrieren? Weil kann ich mir vorstellen, habe ich immer schon so gemacht, okay, gut, jetzt haben sie mich übernommen, aber die wollen noch die Regionalität und die Eigenheiten, jetzt mache ich es weiter so, dass das sicher auch zu Reibereien führt. Oder wie stellt sie das sicher, dass die Qualität da ist und dass dann auch solche Prozesse auf einmal zum Leben kommen?
Also das ist natürlich extrem individuell, weil auch jedes Bestattungshaus anders ist und anders aufgestellt. Es gibt Städte wie Berlin zum Beispiel, da haben die wenigsten Bestattungshäuser wirklich einen eigenen Überführungsservice, sondern die arbeiten mit Drittdienstleistern. Und da ist es natürlich für uns mit unseren eigenen Überführungskräften, die wir hier rund um Berlin schon haben, sehr einfach, sowas zu übernehmen und dann zu sagen, komm, wir machen aber die Überführung und dann haben wir diesen Qualitätsbaustein schon mal in der Hand. Und dann kommt es natürlich auch auf die Größe an, wie ist so ein Betrieb aufgestellt, hat der schon eine gewisse Größe oder ist der vielleicht ein 2-Mann-Betrieb? Und diese ganzen individuellen Unterschiede, die muss man sich einfach angucken. Passt das dann zueinander, passt das miteinander und was muss man da verändern? Ich glaube, am Ende des Tages muss man es immer offen und transparent machen und auch von vornherein nicht nichts verkaufen, sondern einfach sehen, was man vorhat, wo das hingehen soll. Kommt es dann trotzdem manchmal zu Irritationen? Ja, das ist, glaube ich, auch menschlich und Leute haben manchmal auch Angst und dann muss man sich dabei mal erklären, wofür was ist und warum es so ist und dann kann man Leute auch mitnehmen. Aber wie gesagt, da gibt es nicht ein Schema F. Wir versuchen ein Schema F für Integrationen, dass wir sagen, diese Sachen versuchen wir zu dem und dem Zeitpunkt oder manche Sachen, gibt ja auch schon eine ganze Liste an Sachen, die machen wir schon vor einer Übernahme. Die müssen dann bis zu dem Zeitpunkt schon umgesetzt sein. Und trotzdem muss man diesen Prozess aber auch immer dahin angehen oder dahin anpassen, was das Gegenüber ist und wie das integriert ist. Weil auch da gibt es ja regionale Unterschiede. Ne? Es gibt ja auch, wir können nicht sagen, ja, wir machen immer, die Ansprache von Friedhofsmitarbeitern muss dann so und so sein. Ja, vielleicht gibt es den da gar nicht. Oder man ist selber der Friedhofsmitarbeiter, weil man den Friedhof bewirtschaftet in Bayern oder und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Nuancen, die das Ganze eben auch sehr individuell machen.
Und wenn wir jetzt auf den Kauf an sich gehen, auf den, ich war auch mit einem PE-Background und das ganze Thema Nachfolgeregelung etc., sind ja Familienbetriebe oftmals, wo es ja auch ganz, ich übergebe mein Lebenswerk, ja, oder absolut. Ich bin jetzt auf einmal in einer Gruppe drinnen und so weiter und so fort. Auf was für auf welche Widerstände ihr trefft, ist die falsche Frage, sondern wie erlebt sie die Branche da diesbezüglich? Konservativ ist sie, ja, vor allem wenn es wahrscheinlich aufs bayerische Dorf gehst, wo der Pfarrer noch das Sagen hat, ja, und es ist der Bestatter und ich weiß nicht was, aber dann zu sagen, ich finde wirklich Bestattungsunternehmen, die Bock drauf haben, in die Memoria-Familie aufgenommen zu werden und das zu machen.
Ja, ich glaube, das ist genau, das ist ein bisschen die Magie, ne? Dass man halt so viele oder mit so vielen spricht, dass man die richtigen dafür findet und schaut, wie passt es dann. Und auch dann, also Garantie gibt dir niemand, sondern da muss man halt vieles dafür tun, dass es dann auch so klappt. Und das kann man, glaube ich, eben auch nur, wenn man halt transparent miteinander umgeht und nicht nur über den Preis spricht, sondern auch über all das, was da passiert. Und das machen wir von vornherein, dass wir Leuten auch dass wir auch Leute von uns schon mal mitbringen, auch bevor wir übernommen haben, die vielleicht gar nichts mit dem Prozess zu tun haben, damit man schon mal kennenlernt und dann auch erklärt, wie so ein Prozess danach passiert, was man da alles durchgehen muss. Und es ist nicht alles nur so, also du kommst aus dem PE-Background, hat man es ja, es ist nicht alles nur DD und dann lässt ein Stift fallen und dann wird schon irgendwie gehen, sondern da kommt halt die eigentliche Arbeit, kommt das danach. Und auch da muss man sagen, mussten wir wahnsinnig viel dazulernen. Ne? Also da haben wir ist am Anfang auch zum Teil nicht gut gemacht, weil wir es einfach nicht besser wussten. Und mittlerweile, würde ich sagen, haben wir ein sehr, sehr gutes Level erreicht. Und trotzdem glaube ich oder bin ich fest davon überzeugt, wirklichen Wert wird man nur kreieren, wenn man es schafft, dass man das auch wirklich gut miteinander macht und die wirklich voll integriert und dann den Leuten vor Ort die Möglichkeit gibt, das gut zu machen, was sie gerne möchten und andere Sachen, wofür wir vielleicht Experten haben, den Leuten auch vermittelt, dass das besser ist, wenn wir die machen. Oder wir nicht, sondern wenn das die Abteilung macht, die dafür eben ausgebildet ist und nur das macht und die Leute dann mitnimmt. Und das geht nur über Kommunikation, viel Offenheit dass man den Leuten eben auch zeigt, was man da macht. Aber wie gesagt, es ist nicht einfach und es ist auch nie das Gleiche.
Und eure Reise geht in Europa weiter oder ist jetzt mal anfangs jetzt noch nur Deutschland im Visier?
Also der deutsche Markt ist so groß. Wir haben 6200 Bestatter, glaube ich, in Deutschland. Da gibt es jetzt 2-3 größere Player, die irgendwie 3% vom Markt haben. Jeder für sich. Und wir. Und das war's. Und der Rest ist hyperfragmentiert. Und ein großer Anteil davon kommt in eine Situation, wo sie ein Nachfolgeproblem haben in jetzt oder in nächster Zeit, also in den 10 Jahre. Von daher, da ist noch so wahnsinnig viel Möglichkeit in diesem Markt, dass wir uns, also wir haben einfach gar nicht die Ressourcen und die Möglichkeiten, jetzt noch irgendwelche anderen Länder uns anzuschauen, sondern wir würden uns wahnsinnig gerne auf den deutschen Markt weiter fokussieren. Und da ist die Reise noch lange nicht zu Ende, glaube ich. Und deswegen gehen wir auch nicht in andere, also wir machen keine Product Line Extension und überlegen uns noch so, sollen wir nicht nochmal Tierkremation mit anbieten? Weil auch da sind wir nicht so gut wie in der Humankremation, also oder sagen wir mal, in dem Bestattungswesen, in dem wir jetzt sind. Und da gibt es noch so viel zu tun. Also sagen wir mal, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne? Da sollten wir mit Demut, glaube ich, das weitermachen und das einfach vergrößern. Und ich glaube, wir haben noch sehr, sehr viel zu tun.
Jetzt hast du gerade gesagt, wir gehen nicht in Product Extension hinsichtlich Tierkremation und so weiter und so fort. Wenn Sie jetzt, aber wenn du generell in Bestattungsformen denkst, gibt es da irgendwas, entwickelt sich da auch Ideen, wo es in Zukunft hingehen kann? Wir haben jetzt schon über Flussbestattung, Weltraum und so weiter. Du hast gesagt, die Bandbreite ist ja unendlich, aber wenn ich jetzt auch mal in das Thema Digitalisierung, AR, VR, keine Ahnung, Bestattungen, solche Themen, wird sowas kommen, glaubst du? Oder vielleicht gibt es das schon, ich habe keine Ahnung.
Also das ist natürlich, also jetzt, ich wusste, das Thema AI müssen wir nochmal irgendwann kreuzen, das ist, also ohne kommt man ja heutzutage nicht mehr rum. Ich glaube, AI ist ja immer so lange AI, bis es dann funktioniert, dann ist es einfach ein guter Prozess, der dann aufgesetzt ist. Ich wüsste jetzt nicht, wie eine künstliche Intelligenz ein Grab schaufeln kann.
Also mir geht es nicht um AI an sich, sondern generell irgendwie neue Arten.
Ich mache nur die Klammer ein bisschen größer. ist gar nicht unser Thema, dass also wir würden uns alle Bestattungsarten wünschen und wir würden gerne alles mit anbieten. Das Friedhofsgesetz und die Friedhofsgesetze, weil das ist im Föderalismus natürlich wieder viele verschiedene.
Bayern ist da ganz stark.
Die sind einfach so unterschiedlich und so schleppend, dass sie sich verändern. Rheinland-Pfalz spricht jetzt mal gerade wieder drüber, ob es dann wirklich so kommt. Schauen wir mal. Dass es dort so ist, dass wir da einfach am langen Arm hängen. Ne? Also wir können es gar nicht beeinflussen. Du kannst Pablo Metz einladen, ein guter Bekannter von mir. Der hat Reerdigung gegründet. Das ist eine Kompostierung, die jetzt, ich glaube, in einem Bundesland sind sie soweit, dass sie es machen dürfen, Schleswig-Holstein. Und der kämpft in vielen anderen Bundesländern darum, dass es dann auch irgendwo mit ins Friedhofsgesetz geht. Der ist da aktiv dabei. Ich glaube, das ist ein super langer Weg. Wir nehmen, was kommt und wir machen das auch gerne. Auch da, wir machen das, was der Kunde möchte. So, und wenn der Kunde was anderes gerne hätte, aber es nicht geht, dann müssen wir es ihm leider sagen, dass es nicht geht. Versuchen aber nach all unseren Möglichkeiten im legalen Raum das auch das umzusetzen, was möglich ist.
Okay.
Was wird sich verändern? Ich glaube, dass eine gewisse Konsolidierung des Marktes mit etwas größeren Playern der Qualität, das kann man es gar nicht sagen. Die Qualität ist wahrscheinlich bei vielen sehr gut, aber der Vereinheitlichung von Qualität helfen wird. Dass man eben nicht drüber nachdenken muss, wenn ich jetzt zu dem oder dem gehe, wie ist denn das da eigentlich? Sondern dass man weiß, man bekommt immer das Gleiche aus einer Hand und das wird es für den Kunden einfacher machen, glaube ich. Das würde ich im Markt so sehen. Und Das Thema AI, um damit zu schließen vielleicht, ich glaube, wird auch hier, also auch wir machen da schon Sachen mit, wird natürlich auch da Einfluss haben, aber vielleicht gar nicht so, dass man es merkt. Also wir natürlich nutzen wir es wie jede Firma wahrscheinlich irgendwo im Marketing schon. Wir nutzen es auch schon bei Trauerreden, witzigerweise. Funktioniert wunderbar. Besser als wahrscheinlich jeder Mensch machen kann. Oder die meisten, vielleicht gibt es schon noch ein paar, die es besser können. Natürlich da, wo es die Möglichkeiten gibt, wird man sie immer benutzen und versuchen, sie auch zu integrieren.
Super. Bevor wir jetzt zur wirklich allerletzten Frage kommen, noch eine vorweg.
Die vorletzte.
Was würdest du dir denn wünschen, dass sich in der Gesellschaft zum Thema Tod noch ändert? Also bezüglich Umgang.
Also ich glaube, wenn alle sehr, sehr offen in jeder Situation drüber reden könnten und weniger Ressentiments hätten, das würde helfen, weil es auch demjenigen, der in so eine Situation kommt, hilft, wenn man offener darüber spricht. Das sehen wir eigentlich immer. So, also diese Scheu, die man hat, auch wenn man jemandem gegenübertritt, der vielleicht in einer akuten Situation ist, die sollte man ablegen, sondern das gehört einfach dazu und dann sollte man demjenigen lieber eine helfende Hand sein. Wir haben eine Trauerkarte, die ist nicht für jedermann, aber da steht drauf, scheiß auf stille Trauer, bei mir kann es auch schreien. Ich finde, die trifft es ganz gut. So, also das ist so, dass man den Leuten wieder mehr hilft dabei, ohne dass man es ausgrenzt, das Thema. Das, glaube ich, würde unserer Gesellschaft schon gut tun, weil wir haben es schon ein bisschen verlernt, mit dem Thema umzugehen.
Okay, super, danke. Und jetzt, last but not least, 3 Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. 3 Learnings können persönlicher Natur sein, können aber auch beruflicher Natur sein. Du kannst es dir aussuchen. Mhm.
3 Learnings der letzten 9 Jahre?
Also, wenn es persönlich sind oder beruflich, je nachdem, kann auch weiter zurückgehen, das, wo du sagst, das ist was.
Das also aus dem Unternehmertum, das ist wahrscheinlich etwas, was wahrscheinlich jeder Unternehmer sagen wird, ist, da braucht man Durchhaltevermögen. Das hört einfach nie auf. Es ist immer ein Rollercoaster. Immer wenn man Höhen erklommen hat, das weißt du ja als Bergsteiger besser als ich, dann kommen hinten dran auch wieder die Täler und dann kommen aber auch wieder neue Höhen. Also ich glaube, da muss man einfach eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen und das zahlt sich am Ende des Tages immer aus. Persönlich würde ich sagen, ist in Learning, dass jetzt speziell auf das Thema, das, was ich eigentlich gerade angesprochen hatte, dass man wirklich offen mit dem Thema umgeht, ist eine Möglichkeit, Leuten zu helfen, die in so einer Situation sind und nicht um heißen Brei herumzureden, sondern wirklich gerade raus. Und das kann auch mal mit Humor sein, das ist nicht unbedingt ausgeschlossen. Das ist kein Thema, bei dem man immer in dunkelgrau mit runtergezogener Miene sein muss, sondern ich glaube, wenn man es mit Respekt macht und mit der richtigen Empathie, dann ist das eigentlich viel Wichtigere. Und daran anschließend, wenn man die beiden dann kombiniert, dann ist es wahrscheinlich die persönlichste Erfahrung und das, was man mitgenommen hat, ist, dass das Leben endlich ist und dass Familie dann wahrscheinlich meistens vorgehen muss, auch wenn man Unternehmer ist, weil das kann eben auch sehr schnell vorbei sein.
Okay, Björn, danke. Danke für die Zeit, danke für deine Einblicke. Ich persönlich habe auch für mich auch einiges mitgenommen, spannend zu sehen, wie du in den letzten 10 Jahren Mymoria aufgebaut hast, wie es überhaupt dazugekommen ist, wie ihr die entwickelt habt, wie ihr auf einmal gesagt habt, okay, komm, wir machen jetzt online, wir besetzen das, wie ihr davor gegangen seid und dann auch in die Präsenz oder ins Offline-Business eingestiegen seid, ich sage es jetzt mal so, welche Themen ihr da bearbeitet habt, wie ihr auch, sag ich mal, ein sehr konservatives Business in gewisser Hinsicht auch aufmischt, ja, ich sage es jetzt mal so, und auch deine Einblicke und deine Sichtweise auf das Thema Tod und Bestattung und den Umgang in der Gesellschaft damit. Herzlichen Dank dafür.
herzlichen Dank, dass du gekommen bist und ich habe es sehr genossen, dass wir ein persönliches Gespräch hatten, dass wir bei den 20% sind, die man persönlich machen kann. Das hat mich sehr gefreut und danke, dass ich die Möglichkeit hatte, auch dieses Thema auch hier wieder zu bereden und ein Stück weit in die Gesellschaft zu tragen. Und ich denke, wir beide hören jetzt hier auf, aber dann fangen wir mal gleich mit deiner Vorsorge an. Ne?
So machen wir das. Danke. Ciao.
Tschüss.
Das war das Interview mit Björn Wolf von MyMoria. Infos zu Björn und MyMoria findet ihr in den Shownotes. Mit dieser Folge endet auch die zweistellige Ära des Podcasts und ich freue mich, wenn ihr weiterhin mit dabei seid und in 2 Wochen dann wieder am Start seid, wenn es heißt Folge 100. Bis dahin alles Gute und liebe Grüße aus München.